Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen hier bei Plus 1. Da haben wir den Ehrgeiz, hörbar zu machen, worum es im Leben eigentlich geht. Und es gibt da ein sehr schönes kleines Café in meiner Gegend. Da lässt sich nicht nur vortrefflich über das Leben als solches sinnieren, da lässt es sich auch sehr, sehr schön genießen, das Leben. Das Café heißt Lass uns Freunde bleiben. Und es ist eine Filiale des Stammhauses mit dem nicht weniger schönen Namen Ruf mich nie wieder an. Seit vielen Jahren gehe ich da schon regelmäßig hin. Ja, vielleicht ist es sogar sowas wie mein zweites Wohnzimmer. Seit vielen Jahren treffe ich dort nämlich auch so angenehme Menschen wie meinen heutigen Gast. Matthias Thieme, wie schön, dass du da bist.
Hallo Gesa.
Es gibt viel zu bereden. Also du bist Vater von 4 Töchtern. Du hast einen interessanten Job als Chefredakteur bei Finanztest und nicht, dass das jetzt dazu im Widerspruch steht, aber auf mich machst du den Eindruck, ein ziemlich lustiger und grundpositiver Mensch zu sein.
Du meinst trotz des Jobs, ja, oder sozusagen. Trotz den 4 Kindern.
Ja.
Vielleicht trotz beidem.
Ganz aktuell jedenfalls kam mir die Idee, dass ich unbedingt mal doch ein bisschen länger mit dir sprechen müsste, weil ich nämlich festgestellt habe, dass du eine doch wunderliche Veränderung durchmachst. Also früher, da hast du eigentlich doch regelmäßig vor diesem Café gesessen und wahlweise Zigaretten gedreht oder geraucht. Inzwischen, da hat sich da was wirklich radikal verändert. Du joggst nämlich an diesem Café vorbei, wie eine junge Gazelle.
Ja, also vielen Dank für diesen Gazellenvergleich. Das freut einen als weit altersmäßig fortgeschrittenen Mann natürlich sehr. Und es stimmt auch die Beobachtung, dass ich früher da mit selbst gedrehten Zigaretten stand. Das ist auch noch gar nicht lange her. Manchmal habe ich die sogar auch noch kurz vor dem Joggen geraucht, weil mir einfach danach war und weil das Joggen ja trotzdem noch halbwegs störungsfrei verlief. Irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, das wenigstens danach erstmal zu lassen und habe dann diesen Intervall bis zur nächsten Zigarette immer weiter ausgedehnt. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich es auch nur aufs Joggen sozusagen verlegt habe. Und ich glaube, du hast mich dann ausgerechnet in diesem glücklichen Moment neulich mal gesehen. Also wenn man das fast hinter sich hat, so einen Lauf und sozusagen dem Zuhause wieder zustrebt und weiß, gleich wird's schön, weil man hat's hinter sich.
Auf jeden Fall ist das also auch saisonal, finde ich. Sehr, sehr passend jetzt zum Frühlingsauftakt. Mal endlich jemanden hier sitzen zu haben, der einem erklärt, wie das wirklich funktioniert, das mit dem gesunden Leben. Das ist nur einer von diversen Aspekten, die wir ja heute hoffentlich klären. Schön, dass du da bist.
Freue mich auch.
Matthias Thieme ist mein Plus Eins heute. Journalist, Vater von 4 Kindern, neuerdings also auch passionierter Läufer. Das möchten wir doch nochmal genauer wissen. Wo fing das an und wann?
Es fing an im Tiergarten in Berlin und ich habe einfach versucht, eine Stunde am Stück zu laufen und es ging komischerweise, obwohl ich Kettenraucher war und ich habe dann versucht, die Geschwindigkeit ein wenig sozusagen hochzuschrauben und ich glaube, über diesen Trick ist es mir dann gelungen, auch immer mehr außer Atem zu kommen und die Zigarette danach immer weiter aufzuschieben. Also zumindest merke ich, es ist so wie bei einer Waage, so 2 Schalen. Also ich kann mit diesem Joggen diese Sucht irgendwie so ein bisschen zurücktreiben und vielleicht ist es ja auch, je mehr das Joggen selbst zur Sucht wird, desto mehr kann man die andere ersetzen. Und dann ist es ja auch so, dass der Körper durchaus, also weiß man ja auch, körpereigene Drogen ausschüttet, während man dies tut oder auch kurz nachdem man also so einen Lauf gemacht hat. Und das ist ja auch, wenn man mal diese Jugendphase schon länger durchschritten hat, eine Möglichkeit, wie man sich durchaus auch nochmal einen Kick holen kann. Das will ich jetzt nicht abstreiten, ja. Dass es ein angenehmer Rauschzustand ist, in dem man zum Beispiel am Ende von einem 2-stündigen Lauf sich befindet, ne?
Wir müssen vielleicht noch mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben. Also die denken jetzt wahrscheinlich, ich spreche hier mit einem sehr, sehr alten Mann, aber faktisch bist du noch blutjunge 49. Die 50 wirft ihre Schatten voraus, möchte ich sagen. Ja. Hat das eine mit dem anderen zu tun?
Das kann ja sein, dass man da, dass das so ein Wendepunkt ist im Leben, ne? Also gibt es ja mehrfach. Also die 50 hat, glaube ich, schon so eine bisschen magische Ausstrahlung auf manche, zumindest bevor sie die erreichen, ne? Aber auch so Wendepunkte wie die eigenen Eltern werden älter oder gehen, ne? Sowas habe ich in den letzten Jahren auch erlebt, kann auch so ein Wendepunkt sein, wo man sich dann auch nochmal so ein bisschen die Frage stellt, was ist eigentlich mit mir, mit meinem Leben? Und das kann ja auch zu solchen Verhaltensänderungen durchaus führen, ne? Also zumindest zu Experimenten des Verhaltens. Verhalten zu verändern.
Also das hältst du jetzt so schön allgemein. Also in deinem Fall ganz konkret hat das eine mit dem anderen, also du würdest schon sagen, es gab so Faktoren rund um dich, zu denen dich haben darüber nachdenken lassen, dass jetzt vielleicht so ganz langsam auch mal ein Moment ist, um mehr auf sich zu achten?
Ja, also das ist ja auch nicht schlimm, sowas zu sagen. Also ich saß auch vor 2 Jahren mal am Sterbebett meines eigenen Vaters, ne? Und das war ehrlich gesagt auch der erste Sterbeprozess, den ich so wirklich live als Angehöriger da mitbekommen habe und war insofern auch schön, da zu sein. Aber es ist natürlich auch etwas sehr Beeindruckendes, was auch andere Fragen aufwirft nach der eigenen Endlichkeit, der eigenen Lebensspanne, die einem noch bleibt und so weiter und so fort. Und ich finde schon, dass es das auch verstärken kann, sozusagen die Frage, was kann ich denn auch selbst tun, um vielleicht noch möglichst lange gesund zu bleiben. Ja, und das kann schon auch so ein Auslöser sein. Ja.
Also was das Laufen betrifft, bist du jedenfalls definitiv so eine Art Role Model meinerseits und nicht das nur ich, das, ja. Was das betrifft. Wir haben auf jeden Fall gleich noch eine ganze Menge Punkte, wo ich finde, dass du doch gute Sachen machst. Matthias Thieme ist heute mein Plus Eins. Sie sitzen beide gerne im Café, lass uns Freunde bleiben. Wir sind beide Journalisten und wir haben noch ein wichtiges Thema, das uns verbindet. Wir haben nämlich beide Kinder, beide jeweils ein, wie es immer so schön heißt, besonderes Kind. Deine Tochter ist 8 und unser Sohn schon 19. Jetzt ist eure Tochter das zweitjüngste Kind und sie hat ein Down-Syndrom. Aber genau an der Stelle, als ich das nochmal so auch überlegt habe, fiel mir ein, dass du irgendwo auch mal so einen Artikel geschrieben hast darüber, dass du eigentlich diesen Namen Down-Syndrom schon total bescheuert findest. Warum?
Ja, weil er halt dieses Wort Down beinhaltet, was ja so ein bisschen nach, es geht alles runter und es wird schlimmer und es ist furchtbar. Zumindest, wenn man ihn zum ersten Mal hört, ne, so eine solche Assoziation wachruft. Und weil er ja auch sozusagen etwas zufällig zustande kam, habe ich dann mal mir recherchiert, ja, einfach dadurch, dass eben der sozusagen Erfinder da oder Finder dieses
Erfinder
Syndroms da mit Namen sich verewigt hat. Ne, hätte er jetzt John Le Barré oder was auch immer geheißen oder Graf sonst was, dann würde man heute halt das Syndrom so nennen. Ja, also das, aber ich habe auch nichts dagegen, weil es ist ja allgemein so eingeführt und auch bekannt und letztlich ist das alles in Ordnung so.
Du hast erzählt, dass eure Tochter mit 8 Jahren eigentlich bis hierher in dem Bewusstsein aufgewachsen ist, dass mit ihr alles wirklich top in Ordnung ist, dass es keinen Mangel gibt an ihr, dass es eben nichts Besonderes im eigentlichen Sinne an ihr gibt. Wie ist euch das gelungen?
Also ich glaube, für besonders hält sie sich schon im Sinne, wie jedes Kind sich für besonders hält. Ne? Also dass sie sich also ziemlich toll findet, glaube ich, im Normalfall und von sich überzeugt ist. Aber sie hat, und das willst du, glaube ich, sagen, und das ist zutreffend, ne? Sie hat, glaube ich, bis heute nie den Eindruck bekommen, dass ihr irgendwas fehlt. Ne? Also dass sie irgendwie einen Eindruck davon hätte, dass sie eine Behinderung hat, hat sie, glaube ich, gar nicht. Ne? Und ja gut, das liegt halt einfach daran, dass sie bislang in ihrem Aufwachsen, glaube ich, keine Erfahrung machen musste, wo ihr das jetzt irgendjemand gesagt hat oder wo sie auf irgendwelche Grenzen gestoßen ist, oder dass sie selbst das erfahren musste oder dass sie irgendwo ausgegrenzt wurde, so dass sie das verletzt hätte oder sowas. Sowas hat sie alles, glaube ich, nicht gehabt. Zumindest wissen wir davon nichts und können es eigentlich ausschließen. Also das heißt aber nicht, dass es nicht Diskriminierungsmomente gab, ne, die allerdings eher in der Außenwelt lagen, also eher, was weiß ich, bei Institutionen oder bestimmten Verhalten von Ämtern oder von bestimmten Stellen, mit denen wir da in Kontakt standen, das schon, ne? Also aber nicht auf ihr Leben, auf ihr eigenes individuelles Leben bezogen.
Und sie hat auch doch in vielerlei Hinsicht Glück, einerseits, weil sie Eltern hat, die dann genau an solchen Stellen auch wirklich radikal für ihre Rechte kämpfen. Und dann, weil sie aber auch Schwestern hat, die, glaube ich, dafür sorgen, dass es auch ein extrem großes Stück Normalität ist in ihrem Kindsein.
Ja, sie ist halt eingebettet in einen Geschwisterkreis von 2 älteren Schwestern und einer jüngeren, ne, für die sie ein Star ist, also bei vielen, weil sie vieles besser kann, schneller kann, stärker ist, ne? Und auf die Älteren schaut sie natürlich hoch und guckt sich da vieles ab. Und sie ist aber auch immer eingebettet gewesen in einen Kreis von Freundinnen und Freunden in der Kita, ne? Und jetzt neuerdings in der Schule. Also das heißt, da ist sie doch umrundet von Menschen, die sie mögen und in Sozialzusammenhänge, wo sie sich halt ganz normal reinbegeben kann, ohne dass sie jetzt da irgendwie als jemand mit einem Fehler oder einem Defizit behandelt wird. Ja.
Also ich habe sie wirklich nur flüchtig mal so erlebt und finde sie halt einfach auch sagenhaft lustig und temperamentvoll und outgoing. Das hört sich jetzt aber alles insgesamt wirklich so ein bisschen an wie Friede, Freude, Muschel suchen. Ich glaube, wir sind uns beide einig. Da gibt es auch durchaus die ein oder andere Herausforderung oder doch so Momente, wo man ja auch so doch mitunter ziemlich an seine Grenzen stößt.
Das stimmt, das ist absolut korrekt. Also das ist ja, dass ein Kind jetzt keine Diskriminierungserfahrungen eigene vorzuweisen hat, ne? Was ja gut ist, heißt ja im Umkehrschluss nicht, dass eine Schwerbehinderung nicht auch sich irgendwie auswirkt in der Realität und auch in dem, was zum Beispiel auch an Zusatzaufwand bei den Erziehungspersonen oder sowas liegt, ne? Und das hat so eine Doppelgestalt. Also das macht das Leben zum Teil sehr viel anstrengender. Es macht das Leben aber zum Teil auch unglaublich spannend und lustig mit ihr. Ich kann ein Beispiel nennen. Das kennt bestimmt jeder, der Kinder hat. Also man ist auf dem Spielplatz und die haben da gerade so die ersten Fahrerfahrungen mit Fahrrad gemacht. Also sie war da mit ihrer Schwester zusammen, beide auf dem Fahrrad und sind da schön mit Helm immer so um die Bank rum, auf der ich saß, und haben 20 Mal, 30 Mal, hallo Papa, hallo Papa, hallo Papa, immer um den nächsten Busch rum und wieder zurück. So, und plötzlich keiner mehr da. Ja, auch nicht hinter der nächsten Ecke, auch nicht an dem Café, über das wir eben sprachen, auch nicht im nächsten Geschäft, wo sie vielleicht sein könnten, zu Hause schon mal gar nicht. Und dann kommt als erstes mal dieser sehr, sehr, sehr unangenehme Moment, auch als Mann sozusagen oder Vater, wo man dann also seine Frau eben anrufen muss, ja, und sagen muss, Schatz, ich habe die Kinder verloren, ja. Das ist dann der erste Anruf und der zweite heißt dann 110, ne, nämlich Polizei. Also das mussten wir schon mehrfach und ich muss sagen, also ich liebe die Berliner Polizei. Die kommt dann nämlich sehr schnell, wenn ein Kind mit Down-Syndrom verloren gegangen ist in der Stadt und sucht auch nicht nur mit einem Streifenwagen nach diesem Kind, sondern gleich mal mit drei oder vier, ne? Manchmal auch mit Lautsprecher. Also und wir saßen dann da auch drin, ne? Also man fährt dann mit der Polizei durch die Stadt und sucht sein Kind, ne? Also das ist schon existenziell auch auf eine Art, weil man merkt dann in dem Moment auch, wie sehr man es liebt und wie sehr man jetzt getroffen wäre, wenn es weg wäre, ne? Also wenn es nicht mehr auffindbar wäre. Und letztlich hat die Geschichte so geendet, dass wir die Kinder sehr wohl behalten an der Tür einer Freundin aus der Kita, die allerdings weit weg ist, also mehr als 5 Kilometer weg ist von dem
Wahnsinn.
Spielplatz, den ich gerade gesagt habe, gefunden haben. Und das Einzige, sozusagen, woran sie gescheitert waren also nicht die 5-spurige Straße mit Straßenbahnlinie, die sie überquert hatten, nicht die vielen Ampeln mit verschiedener Ampelschaltung, nicht die vielen, vielen Querstraßen mit Verkehr und so, LKWs, nein, sondern sie konnten halt noch nicht lesen und konnten deshalb den Klingelknopf an dieser Tür, die sie aber korrekt identifiziert hatten, nicht drücken, um zu dieser Freundin zu gelangen. Also insofern ja schon, muss man ja dann im Nachgang sagen, das ist dann halt auch das erzieherische Problem, wenn man dann mit 3 Streifenwagen vor der Tür der fremden Wohnung steht und dieses Kind sozusagen festnimmt, ja, da kann man ja nicht eigentlich ausrasten, weil man ist dann so glücklich, dass man sagt, also erstmal, dass man das Kind wieder gefunden hat und zweitens muss man ja auch sagen, für ein Kind mit Down-Syndrom hat sich ja erstaunlich sicher durch Berlin bewegt.
Allerdings.
Also insofern war das ja auch eine riesen kognitive,
ja.
Es wird den Kindern ja immer nachgesagt, es sei also eine schwere geistige Behinderung. Ja, also dafür hat sie sich dann doch recht gut zurechtgefunden, muss man sagen, mit dem Fahrrad auch noch. Ne? Das war ja alles per Fahrrad. Wir haben die auch zur Rede gestellt, es hieß danach, sie hätten immer geguckt, ob grün war, was wir denn hätten so ungefähr. Ne? Und ich wollte sie aber dennoch einen Erziehungsimpuls geben. Ja, also weil man kann das sollte ja auch nicht wieder passieren. Es ist uns ja, wie ich vorher gesagt habe, dann schon noch 2-3 Mal, aber das war das 2. oder 3. Mal und ich wollte auch, dass es mal aufhört. Und da habe ich gesagt, die Polizei hat aber sehr viel Arbeit gehabt und wir müssen uns bei der Polizei entschuldigen. Und dann sind wir also Schnittchen kaufen gegangen und haben so eine große Schnittchenplatte zur Hauptpolizeistation im Prenzlauer Berg, die da uns betreut, sagen wir mal, ja, also gebracht. Durften wir erst nicht abgeben wegen Bestechungs, da gibt es so Regeln bei der Polizei. Und dann kam aber irgendwann die Chefin, was auch toll war, also es gibt dort eine Chefin mit Pistole an der Seite, ne, kam dann heraus und hat diese Regel sozusagen qua ihrer Amtsautorität, durfte
toll.
Sie die durchbrechen und diese Schnittchen Platte annehmen, was ein rührender Moment war. Und ich habe bei der Gelegenheit natürlich auch erwähnt, dass es im Hinterhof aber schon so auch eine Art Gefängnis gibt.
Sehr, sehr clever. Also pädagogisch wirklich besonders wertvoll. Gratuliere. Ja, ja, Matthias Thieme, mein Plus Eins, Chefredakteur der Zeitschrift Finanztest. Hier und heute bei Plus Eins geht es aber eben wirklich nicht um deine offizielle Arbeit, sondern um all das, was auch inoffiziell einfach an Arbeit in deiner Familie ansteht, auch vielleicht durch dieses besondere Kind. Mitunter müsst ihr euch da ganz schön auch durch die Institutionen und durch die Strukturen durchkämpfen und darüber sprechen wir gleich. Musik Sie hören Plus Eins im Deutschlandfunk Kultur. Bei mir nach wie vor Matthias Thieme, unter anderem Vater von 4 Töchtern. Und Matthias, du hast gerade so schön gesagt, dem Sinn nach, also klar, dieses alte Wort, Kinder sind nicht behindert, sie werden behindert. Das ist irgendwie doch auch eine Binse, aber das habt ihr an 1, 2, 3 Beispielen wahrscheinlich doch auch deutlich gemerkt bis hierher.
Ja, also das Irritierende ist eben eigentlich bis heute, dass man im Aufwachsen und im Zusammenleben mit so einem Kind unglaublich viel schöne Erfahrungen macht und dass es einfach Spaß macht, mit so einem Kind zu leben, finde ich, ne? Und dass man dankbar ist und dass man diese Chance hat, also so ein Kind groß werden zu sehen. Was aber immer wieder auftritt, ist, dass eben eigentlich eher so in der Außenwelt und zwar nicht einfach mit anderen Menschen, sondern eher so mit Institutionen und Behördenvorgängen unglaubliche Hürden liegen, die man im Leben nie sieht, wenn man kein Kind mit Behinderung hat und die man selbst, wenn man eins hat, eigentlich bei jeder Stufe, die da neu auftaucht, eigentlich ja schon mit einem gewissen Erstaunen wieder zur Kenntnis nehmen kann. Ich gebe mal einfach so 2, 3 Beispiele, damit einem das so klar wird und auch klar wird, wie unerwartet sowas auftauchen kann. Also nachdem unser Kind geboren war, mit Down-Syndrom auf die Welt gekommen war, hat uns zum Beispiel die Klinik hier in Berlin, in der die Geburt stattfand, einfach eine 7.500 Euro Rechnung zugestellt. Ne? Wenn man gesetzlich versichert hat, noch nie eine Rechnung gesehen. Ne? Und habe ich da angerufen und gefragt, was das eigentlich soll. Und dann hieß es, ja, das sei halt so, bei einem kranken Kind könne man das ja nicht über die Krankenkassenkarte der Mutter abrechnen, sondern das sei ein eigener Abrechnungsvorgang. Und da das Kind ja in der juristischen Sekunde seiner Geburt noch keine Krankenkassenkarte gehabt habe, würde ich es halt als Privatrechnung zugestellt bekommen. Und das war dann gleich mit zahlbaren 14 Tagen sonst inkasso. Ne? Also da sind sie gerade mal mit erstmal beschäftigt zu realisieren, was wir ja vorher nicht wussten, ne, dass sie ein schwerbehindertes Kind bekommen haben. Oder halt ein Kind mit Down-Syndrom. Das wissen sie ja erstmal gar nicht, was das bedeutet. Ne? Und da sind sie schon mit so einem Abrechnungsvorgang über doch eine gewisse Summe beschäftigt. Und das fand ich so infam. Und auch die Hebamme, die uns damals von diesem Krankenhaus betreut hat, fand das so infam, dass die gesagt hat, wendet euch doch mal an den Chefarzt, ne, hier. Der muss das wissen. Ich glaube nicht, dass der das gut findet. Und dem haben wir das dann geschrieben. Und der fand das auch also abgrundtief schlecht, was sein Haus da macht. Ne?
Der wusste das aber nicht.
Der wusste das nicht, dass da so Vorgänge ausgelöst werden und hat es dann gestoppt über das Beschwerdemanagement des Krankenhauses, die aber allererst nach einem wochenlangen Durchlauf dann mit Storno-Stempeln und so uns da endlose Papiere zurückgeschickt. Dann war der Vorgang sozusagen komplett erledigt. Wir mussten natürlich keinen Pfennig zahlen, ja, aber wer hat die Kraft, habe ich mich halt immer gefragt. Ne? Also sozusagen in so einer Situation dann so einen Aufstand dazu machen. Wir hatten da zum Teil noch einen Anwalt halb drin und so. Ne? Also dass man da sozusagen dann so glatt wieder rauskommt. Und oder wen schlägt es halt vorher schon aus den Schuhen, sagen wir mal so. Ne? Und das frage ich mich eigentlich immer wieder und habe mir damals so gedacht, wenn das so schon anfängt, also das ist ja gut. Ne? Also dann heißt es ja, irgendwie musst du kämpfen mit so einem Kind, weil sonst kannst du dich gleich, wie man so umgangssprachlich sagt, gehackt legen.
Matthias, ich habe den Eindruck, wir haben uns sehr, sehr viel schneller immer ins Boxhorn jagen lassen, wenn ich dich so reden höre und auch wenn ich mir überlege, welchen Weg ihr jetzt gegangen seid, als es um das Thema Schule ging. Also wir hatten unseren Sohn zum Beispiel, der auch eine relativ starke kognitive Beeinträchtigung hat, kurz mal in einem integrativen Kindergarten, das war der totale Schuss in den Ofen. Wir haben dann ganz schnell aufgegeben und ihn in so einen Förderkindergarten gegeben und für uns war eigentlich ab dem Moment klar, das System hält nichts vor, was irgendwie unserem Sohn den Rahmen bieten würde, den er eigentlich benötigt. Er geht auf einer regulären Schule unter. So haben wir uns das ganz schnell zusammengereimt und an der Stelle aufgegeben. Mhm. Ihr seid einen anderen Weg gegangen. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Naja, man muss ja erstmal sagen, dass das System auch gesetzliche Vorgaben hat, die es auch zu erfüllen hat. Ne? Also so rum kann man das ja auch erstmal betrachten. Also wir leben ja in einem Land, was auch gewisse Regeln geschaffen hat. Also es gibt ein Inklusionsgesetz, was ja auch von Schulen das eigentlich verlangt, dass sie sich in diese Richtung begeben. Und wenn man dann auf Institutionen trifft, die das eben nicht wollen, ist eben die Frage, was passiert dann? Ne? Also in unserem Fall war es einfach so und das erleben wir auch in Abwandlungen immer wieder ähnlich. Wir haben ja, wie gesagt, auch 2 ältere Töchter, die laufen dann durch diese Institutionen. Da sind wir also super beliebte Eltern, weil das sind sehr leistungsfähige Kinder, die schreiben Einsen, ne? Das ist alles wunderbar. Wir sind gerne am Elternabend gesehen. Die Beratungsgespräche, die gehen 30 Sekunden so ungefähr und dann sind alles ist gut und dann kommt unser Kind mit Behinderung, ja, beziehungsweise soll kommen. In dem konkreten Fall dieser Grundschule bei uns ums Eck war es eben so, dass also schon 1,5 Jahre vor die Rektorin von sich aus bei mir anrief auf dem Handy, ne? Weil man kennt sich ja und sagte, Herr Thieme, das wollen wir uns aber hier nicht gegenseitig antun. Mit ihrer dritten Tochter. Ne? Und dann habe ich gefragt, also was heißt denn hier wir, ja? Und was heißt antun, ne? Also weil beides verstehe ich eigentlich nicht. Also ich habe natürlich verstanden, was sie damit meinte. Sie wollte das Kind nicht haben, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen wollte. Es ist aber eigentlich eben pädagogisch eine eher leichte Aufgabe, weil unser Kind hat überhaupt keine körperlichen Gebrechen und ist also auch, wie gesagt, wie wir gerade besprochen haben, kognitiv gehört es wahrscheinlich eher zu den fitteren Kindern, ne, die man da also beschulen kann. Also insofern ist es eigentlich eine Bankrotterklärung gewesen, ne? Und ich habe dann auch angefangen, mit der Frau zu diskutieren. Aber sie hat gesagt, das hätte sie schon öfters mit anderen Vätern auch von Kindern mit Behinderungen durch. Also das hatte offenbar Methode, ne? Also man schiebt die halt da so vorher weg durch so Anrufe. Und dann sind wir natürlich ausgewichen, weil kein Mensch möchte sein Kind auf einer Schule haben, wo vorab schon die Rektorin anruft und sagt, das wollen wir uns nicht antun. Ja,
ja, Matthias, das ist jetzt ein Beispiel, aber es ist leider ein Beispiel, das doch ziemlich repräsentativ ist für das, was in Berlin an Schulen läuft, was aber leider auch bundesweit an Schulen läuft. Da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und genau für diese Frage, wer sind die Verhinderer, was verhindert denn eigentlich Inklusion, erweitern wir jetzt unsere traute Runde für unsere Rubrik
Plus eins. Die Antwort.
Und heute sogar höchst selbst bei uns im Studio. Wir begrüßen Cordula Heckmann. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Sie sind ja wirklich richtig gehend bekannt geworden, weil Sie eine doch sehr, sehr berühmte Schule sehr, sehr erfolgreich umgestaltet haben. Vielleicht erinnern sich unsere Hörerinnen und Hörer, 2006 gab es einen Brandbrief von Lehrern der Berliner Rütli-Schule. Der Spiegel schrieb damals so plakativ von Gewalt, Angst, Sprachbarrieren. Die Rütli-Schule sei sowas wie das Symbol fürs Versagen der Hauptschule geworden. Und tatsächlich gab es dann also große Umwandlungen. Inzwischen ist die Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli, wie sie heißt, geradezu zur Vorzeigeschule für Integration geworden. Cordula Heckmann, jetzt sind Sie im Ruhestand. Man mag es nicht glauben, wenn man Sie sieht, und begleiten aber jetzt als Vorsitzende des Fachbeirats Inklusion den Prozess hin zur inklusiven Schule Berlin. Das ist, glaube ich, so der Titel. Vielleicht noch mal ganz kurz, warum würden Sie sagen, ist es einfach grundsätzlich viel, viel sinnvoller, alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam zu beschulen und eben wegzukommen von diesem Förderschulmodell?
Also ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig, weil auch das, was jetzt Herr Thieme beschrieben hat, zeigt, dass wir zu wenig Erfahrung haben und dass es nicht gelingt, eine gesamtgesellschaftliche, und das meint alle Behörden und alle Menschen, die zuständig sind für die Kinder und für die Menschen, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Und so ist, wenn je nach Institution, auf die man trifft, ist es eben so, manche sind offen und packen das an und andere verweigern sich auf welche Art auch immer. So, wenn wir jetzt uns vorstellen, alle Kinder mit Förderbedarf wären in Regelschulen, das ist natürlich schon ein bisschen komplex, es geht um Bauen und so weiter, das will ich jetzt nicht ausführen, dann würde das bedeuten, dass die Blasen zueinander kommen, wir voneinander lernen, die Kinder, es geht ja eben um Teilhabe, das ist ja das Stichwort, um das es geht, und Teilhabe findet halt in der Gesellschaft statt. Und da gibt es Auseinandersetzungen und da muss man um seinen Platz sich bemühen. Und das kann man in der Regelschule gut, wenn eine Haltung in der Schule ist und wenn ein gutes Konzept da ist, dann kann man das gut bewältigen. Und deswegen ist es auch richtig, dass die Bundesrepublik hat 2009 die UN-Behindertenkonvention ratifiziert, das auch umzusetzen. Klar ist aber auch, das ist ja ein Wechsel in der Haltung. Und da braucht es auch ein wenig Zeit. Berlin hat ja dieses Zwei-Säulen-Modell. Und ich glaube auch, das war erstmal ein guter Schritt.
Das Zwei-Säulen-Modell heißt, es gibt zu diesen inklusiven Schulen immer noch auch die Förderschulen.
Genau. Aber das Ziel ist langfristig schon, alle Kinder in die Regelschule aufzunehmen. Und die Förderschulen dann wirklich, das muss man sich im Einzelfall angucken. Es gibt sicherlich Sachen, wo manches noch aufrechterhalten werden muss. Aber das Ziel ist wirklich, weitestgehend wegzukommen von separierenden Situationen.
Ich habe für mich immer beschrieben, dass mir so die Vision fehlt, dass ich einfach nie eine Schule kennengelernt habe, wo ich sagen würde, da sieht es genauso aus, da kann ich mir vorstellen, dass unser Sohn glücklich wird und nicht untergeht. Haben Sie so eine Schule jemals gesehen, wo es wirklich so richtig ideal läuft?
Also nein. Ah, da würde ich hätte jetzt gut sagen können, die Rütli, weil ich finde tatsächlich, dass sie es großartig macht, auch heute, auch nach meiner Pensionierung. Also ich finde tatsächlich, dass wir es großartig machen, und zwar, weil damals in dieser großen Katastrophe gelungen ist, eine Haltung zu entwickeln und zu sagen, die Herausforderungen, denen sich zu verschließen, wird nicht den Weg bereiten, sondern die Herausforderung annehmen. Nur das Annehmen und die Haltung entwickeln wird es ermöglichen, auch Konzepte zu entwickeln, Dinge zu verändern, die notwendig sind zu verändern. Und der Auftraggeber von Schule sind einfach Kinder und Jugendliche. Und denen müssen wir gerecht werden.
Jetzt ist das Argument immer, ja, das Geld. Es fehlt doch einfach nur an Geld. Wenn wir genug Geld hätten, dann würde das alles laufen. Sehen Sie das auch so? Ist das wirklich das Geld?
Naja, also ich werde jetzt nicht mich hier hinstellen und sagen, wir brauchen keine Ressourcen. Da bin ich jetzt wirklich die Falsche. Also ja, wir brauchen Ressourcen. Aber ich sage auch, wenn es ein Ja gibt zur Vielfalt und wenn es ein Ja gibt zur Verschiedenheit der Kinder in ihrem sehr individuellen, dann tun sich auch unter schwierigen Bedingungen die Wege auf. Aber natürlich wünsche ich mir als Schulpraktikerin, und das bin ich ja immer noch gefühlt sehr stark, wünsche ich mir natürlich auch die Unterfütterung durch Ressourcen, weil es natürlich hilfreich ist, Räume zu haben, Personal zu haben, also multiprofessionelle Teams zu haben, die verschiedene Blickwinkel einbringen. Natürlich all das. Aber ich glaube, und das sage ich aus sehr großer Überzeugung, die Kinder wegzuschicken ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung, auch wenn es schwierig ist.
Wenn ich mich doch noch mal fragen darf, wenn Sie sagen, es ist eine Frage der Haltung, wessen Haltung muss sich ändern?
Oh. Also das geht von oben nach unten. Also es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wenn ich das sage, dann meine ich Politik, Verwaltung und natürlich die Einzelschule und den einzelnen Pädagogen und Pädagoginnen. Weil es wird ja auf den ganz verschiedenen Ebenen gebremst. Und dann, das ist schön jetzt eben im Fachbeirat Inklusion, die vielen, wenn man so will, Lobbyisten sitzen zu haben und ihre Position zu hören, auch den Druck zu spüren. Aber der größte Druck, den ich immer erfunden habe, waren tatsächlich nicht die Lobbyisten, sondern das war Herr Thieme, das waren Eltern. Weil ich bin ja auch Mutter. Und ich wollte natürlich auch immer das Beste für meinen Sohn. Und ich weiß, dass alle Eltern ihre Kinder lieben. Das gilt eben übrigens auch für migrantische Eltern. Also alle lieben sie ihre Kinder und die Schule, wir kriegen sie anvertraut und wir haben die Aufgabe, das zu machen.
Frau Heckmann, wenn Sie, ich glaube, 22 Jahre insgesamt jetzt an diesem Standort Rütli-Schule tätig waren, wenn Sie jetzt auch in Pension gegangen sind. Warum ribbeln Sie sich privat in Ihrem wohlverdienten Ruhestand noch so für diese Frage auf? Was treibt Sie an?
Was mich antreibt, sind die Kinder und Jugendlichen. Ich habe sie über 40 Jahre Berufstätigkeit immer persönlich kennengelernt und ich weiß, sie haben es verdient. Jeder Einzelne, auch die Hochbegabten, also haben es verdient, dass wir genau hingucken. Und ich glaube, das Thema Inklusion, für mich ist Inklusion ja sowieso ein großer Begriff, das hat sich, glaube ich, auch schon ein bisschen angedeutet, ja. Ist ein Thema, was mich antreibt und was mich, also ich fand mich immer privilegiert, etwas tun zu können, wo ich gestalten kann, wo ich für Menschen, mit Menschen zusammen, für Menschen etwas tun kann, Perspektiven öffnen konnte. Und ich freue mich einfach, dass ich da weitermachen darf.
Cordula Heckmann, pensionierte Direktorin der Rütli-Schule beziehungsweise des Campus Rütli, heute offizielle Vorsitzende des Fachbeirats Inklusion. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und Ihre Erfahrungen hier bei Plus Eins im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank.
Nachbarn.
Ich lag im Bett und habe geschlafen und um 1 Uhr früh klingelt es auf einmal an der Tür und dort stand meine Nachbarin relativ aufgeregt und bat mich doch bitte mal mit ihr runterzukommen, weil im Eingangsbereich unten im Hausflur das Wasser von der Decke kam. Wir haben dann festgestellt, dass das bei dem Nachbarn, der eben im ersten Stock bei Ihnen gegenüber wohnt, dass das da herkommen müsste. Und sie hatte vorher schon bei dem geklingelt und wir haben dann noch ein paar Mal bei dem geklingelt, aber leider machte der Nachbar die Tür nicht auf. Meine Nachbarin hat dann die Feuerwehr gerufen und also ich habe dem Feuerwehrmann den Keller aufgeschlossen und der hat dann dort den Haupthahn zugedreht. Der Bewohner von der Wohnung, der hat ja die Tür nicht aufgemacht und wir hatten dann irgendwie Angst, dass dem eventuell was passiert sein könnte und haben dann irgendwie auch das mit dem Feuerwehrmann besprochen und ich weiß, dass wir ihn auch gefragt haben, ob er nicht mal seine Leiter nehmen kann und im Hof so da mal anleitern kann, um zu gucken, ob der da irgendwie in seinem Badezimmer liegt. Da hat er aber gesagt, das könnte er nicht und entweder er würde jetzt die Tür eintreten oder wir lassen es. Und das wollte er aber auch selber nicht entscheiden, das sollten wir entscheiden. Und am Ende des Tages haben wir uns dann dafür entschieden, die Tür nicht einzutreten, weil wir gedacht haben, der Wasserschaden ist ja erstmal behoben und wahrscheinlich geht es dem ja sicherlich gut. Nichtsdestotrotz habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht in der Nacht und hatte Angst, dass der vielleicht doch tot in seiner Wohnung liegt. Es war eine recht schlaflose Nacht. Am Ende hat sich herausgestellt, er war zu Hause und hat mit Oropax im Bett gelegen und hat geschlafen und deswegen das Klopfen und Klingeln nicht gehört. Er hat einfach gar nichts mitbekommen. Unter anderem hat er auch nicht mitbekommen, dass seine Klospülung kaputt war und dort das Wasser rauslief.
Matthias Thieme, nur noch wenige Minuten bleiben uns hier heute bei unserem Plus Eins. Wir haben jetzt ganz, ganz wenig darüber gesprochen, wie du das eigentlich auch mit deinem beruflichen Leben so verbinden kannst. Interessant finde ich die Tatsache, dass du offenbar auch bei Bewerbungsgesprächen, du hast auch eine ganze Reihe Assessment Center und was es da alles gibt hinter dir, wirklich ganz offensiv auch über deine Tochter und ihre besonderen Bedürfnisse sprichst.
Ja, was heißt über besondere Bedürfnisse? Ich habe auf jeden Fall nie verschwiegen, dass ich eine Tochter habe, die eine Behinderung hat und dass ich auf die stolz bin. Ja, das stimmt. Also das fand ich aber auch andersrum immer ganz interessant. So wie man ja sagt, ein Bewerbungsgespräch hat ja zwei Seiten, ne? Also man bewirbt sich irgendwo, aber es ist ja auch so, dass das Unternehmen sich ja auch bei einem bewirbt, also das will einen ja dann vielleicht einstellen. Also das heißt, auch die Reaktion auf so eine Mitteilung ist ja für mich auch interessant. Ne? Weil will ich denn bei jemand arbeiten, bei einem Betrieb, der da seltsame Antworten gibt, wenn ich sowas in die Runde werfe? Also ich würde es nicht wollen. Ja?
Ja, interessant. Wir hatten diese Frage auch durchaus mal mit anderen Eltern von Kindern mit Behinderung. Und die haben doch auch häufiger geschildert, dass sie das verschwiegen haben, weil sie Angst haben davor, dass man sie als nicht so belastungsfähig oder so dann so wegsteckt.
Das verstehe ich total, nur real ist es doch genau andersrum. Also die sind ja viel belastbarer als wahrscheinlich 90% des Rests der Belegschaft. Ne? Also weil die tragen das ja und machen zudem noch einen Beruf und pflegen vielleicht noch Eltern oder gießen die Blumen oder was weiß ich was. Ne? Also das heißt, die haben ja eigentlich viel mehr Ressourcen und sind resilienter oft. Ne? Also gerade Menschen, die eben in dieses Schicksal geworfen wurden. Oder auch noch für jemanden zu sorgen, der vielleicht ein paar mehr Bedürfnisse hat. Also insofern würde ich da, wenn ich einstelle, eher sagen, da sitzt wahrscheinlich jemand, dem kann ich im Zweifelsfall ein bisschen mehr zutrauen. Ne?
Woher hast du diese Extra-Resilienz? Woher kommt dieser Treibstoff? Ist es das Joggen im Tiergarten?
Nee, sicher nicht. Das glaube ich nicht. Nein, also ich glaube erstens, dass diese Kinder, wenn man das mal so allgemein sagen kann, also zumindest bei mir, meine Tochter auch einem eine Stärke zurückgeben, die man vorher vielleicht auch nicht kannte, ne? Weil auch diese Auseinandersetzungen, über die wir vorher gesprochen haben, die haben ja auch nicht nur eine, es hört sich vielleicht jetzt für manchen so nach Aufreiben oder das ist ja alles total stressig oder auch irgendwie depressiv oder so an, das hat aber zum Teil auch was sehr Lebendiges, ne? Also und das ist auch befriedigend und das ist auch schön einfach, ne? Also dann zu merken, man kommt da voran und es gibt halt auch im Alltagsleben mit solchen Kindern unglaublich viele schöne Dinge, ja, die einfach wie große Geschenke vom Himmel prasseln sozusagen und ja auch zusätzliche Kraft entfalten können. Ja. Außerdem mache ich das ja nicht alleine und auch nicht als Erster, ne, sondern meine Frau ist ja vor allem zu nennen, wenn es darum geht, wer diese Tochter und auch die anderen Kinder, die wir haben, also zu so schönen Menschen hat heranwachsen lassen, ne, wie die jetzt sind. Also natürlich haben die auch sind die auch selbst so geworden, aber sie wurden auf jeden Fall vor allem von meiner Frau sehr gut umsorgt und mit viel Liebe bedacht. Und zusammen kann man ja auch solche Herausforderungen, die einem das Leben stellt, wenn man ein Kind mit Behinderung hat, auch ganz anders meistern. Ne?
Was ich auf jeden Fall aus diesem Gespräch mitnehme, und das war ja auch was, was Cordula Heckmann so ganz selbstverständlich nochmal wieder in den Raum geworfen hat, dass es eben so, so sehr um diese Haltung geht, um diese innere Haltung den Dingen gegenüber. Und ich glaube, ich bin ganz froh über meinen eigenen Instinkt, weil du, wie du da immer in diesem Café gesessen hast, mir genau nämlich das suggeriert hast, dass du einfach eine sehr, sehr gute Haltung hast, wie du auf bestimmte Dinge im Leben schaust und dass du dir bestimmte Dinge so auch einfach nicht bieten lässt. Es war auf jeden Fall sehr schön, dass du heute hier warst. Vielen Dank. Matthias Thieme war unser Plus Eins. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und ich finde, der Name des Cafés spricht Bände. Lass uns Freunde bleiben.
Sehr gerne und vielen Dank.
In unserer anderen Plus-1-Folge, da erzählt Lena Fiedler die Geschichte von Birgit Schuckmann. Birgit wächst in der DDR auf und entdeckt sehr früh ihre Leidenschaft fürs Laufen. Als sie sich allerdings an der Sportschule weigert, Dopingmittel zu nehmen, da scheint der Traum vom professionellen Laufen vorerst geplatzt.
Ich war unwahrscheinlich deprimiert und natürlich sauer. Und am nächsten Tag musste ich dann auch irgendwie wieder in die Schule. Ich durfte nicht mehr auf dem Sportplatz. Ich durfte nicht mehr in die Sporthalle. Und dann habe ich mir aber auch dann ein paar Tage später vorgenommen, ich mache es alleine.
Birgit Schuckmanns alias Schuckis Geschichte, die müssen Sie sich unbedingt anhören. Am besten ist, Sie abonnieren den Plus-1-Podcast gleich überall da, wo es Podcasts gibt. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Die Serie Nachbarn hat Sonja Heitzmann beigetragen. Technik Jan Fraune. Producerin war Julia Eickmann. Ich bin Gesa Ufer.